Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Deutsche Bank und die Commerzbank werden sich nicht zu einer neuen Großbank zusammenschließen. Die seit mehr als einem Monat laufenden Gespräche darüber wurden abgebrochen, teilten beide Banken heute mit. Befürworter einer Fusion hatten auf eine bessere internationale Wettbewerbsfähigkeit gehofft. Dagegen befürchteten vor allem Gewerkschaften den Verlust zehntausender Arbeitsplätze.
Die Fusion von Deutscher Bank und Commerzbank, sie ist nun vom Tisch. 6 Wochen lang habe man gerungen, doch nun sei endgültig Schluss.
Wir haben uns die Chancen angesehen, wir haben uns die Risiken angesehen, die Ertrags- und Gewinnchancen, aber natürlich auch die Risiken, das heißt Kosten, das heißt der Integrationsaufwand, der damit einhergeht, die Kapitalanforderungen.
Eine Fusion wäre viel zu komplex geworden. Davor hatten Großaktionäre gewarnt. Darunter der Finanzinvestor BlackRock und das Emirat Katar. Auch der Druck der Gewerkschaften war immens. 92.000 Angestellte arbeiten bei der Deutschen Bank, 49.000 bei der Commerzbank. Etwa 30.000 Stellen hätten wegfallen können. Jetzt Erleichterung.
Wir können uns jetzt wieder um unser Geschäft kümmern. Wir können uns darum kümmern, alleine in die Zukunft zu gehen. Und da wollen wir gerne auch Partner sein, als Mitarbeitervertreter.
Eingefordert hatte die Fusion vor allem er. Finanzminister Olaf Scholz warb immer wieder und offensiv für eine große deutsche Bank. Heute äußert er sich zurückhaltend. Solche Kooperationen machen nur Sinn, wenn sie sich betriebswirtschaftlich rechnen und auf ein belastbares Geschäftsmodell zusteuern. Der Commerzbank, an der deutsche Staat mit 15% beteiligt ist, könnte jetzt der Verkauf ins Ausland drohen. Commerzbankchef Martin Zielke warb im Vorfeld ebenfalls für die Fusion. Jetzt sieht er im Scheitern eine Chance.
Wir fokussieren uns jetzt wirklich auf das, was für uns im Mittelpunkt steht. Und das ist unser Geschäft weiter auszubauen, in Deutschland weiter zu wachsen.
Das fordern auch Experten. Die beiden Banken sollten ihre Restrukturierungsmaßnahmen und den Sanierungskurs beibehalten, aber auch über den deutschen Markt hinausschauen.
Die Idee, ein deutscher Champion zu haben, die ist ohnehin von Anfang an keine gute Idee gewesen. Wir denken europäisch und wir wollen große, starke Banken in Europa haben.
Die Deutsche Bank soll bereits begonnen haben, sich nach geeigneten Partnern umzusehen.
In der deutschen Gesellschaft verfestigen sich rechtspopulistische und antidemokratische Einstellungen. Das ergibt eine Studie im Auftrag der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung, die heute in Berlin vorgestellt wurde. Darin heißt es, die Mitte der Gesellschaft verliere ihren festen Boden und ihre demokratische Orientierung. Sichtbar werde das in der wachsenden Ablehnung von Asylbewerbern und dem weit verbreiteten Glauben an Verschwörungstheorien.
Repräsentativ ausgewählt wurden 1890 Deutsche. Allen gemeinsam ist, sie sagen von sich, sie gehören der Mitte der Gesellschaft an. Fast alle befürworten laut Studie die Demokratie, halten diese Regierungsform für unerlässlich. Und in einer Demokratie sollten die Würde und Gleichheit aller an erster Stelle stehen. Dieser Ansicht sind 93% der Befragten.
Auf der Oberfläche stimmen sehr viele Menschen dazu, also fast alle Würde und Gleichheit wichtig zu finden. Das sind aber die gleichen Menschen, die dann in einem nicht ganz unerheblichen Ausmaß zu gleich abwertenden Einstellungen gegenüber diversen Minderheitengruppen zustimmen.
Stichwort Asylbewerber. 2 Aussagen haben die Studienmacher den Befragten zusammen vorgelegt. Bei der Prüfung von Asylanträgen sollte der Staat großzügig sein und die meisten Asylbewerber werden in ihrem Heimatland gar nicht verfolgt. Durch Ablehnung und Zustimmung ergab sich für die Forscher, dass 54,1% eine abwertende Einstellung zu Asylbewerbern haben. Obwohl die Zahl der Asylsuchenden sinkt, ist die Ablehnung gestiegen. Für die Forscher keine Überraschung.
Denn wir wissen eigentlich aus der Forschung, im Moment einer Zuwanderung, die wir erlebt haben, 2015, in dem Moment ist eine Gesellschaft in einer Krise, da entstehen viele Konflikte. Und die Vorurteilsmuster bleiben, die steigen immer nachher an.
Damit einhergeht laut Studienmacher eine Verunsicherung der gesellschaftlichen Mitte und eine stärkere Distanz zu vertrauten Institutionen. Dies führt auch dazu, dass Verschwörungstheorien teilweise einen hohen Zuspruch haben. Beispielsweise glaubt fast die Hälfte der Befragten, dass geheime Organisationen Einfluss auf politische Entscheidungen haben.
Als erstes Bundesland hat Bremen heute eine Vereinbarung mit dem Bund zum sogenannten Gute-Kita-Gesetz unterzeichnet. Bremen soll rund 45 Millionen Euro erhalten und will das Geld nach Angaben des Senats unter anderem für eine kostenlose Ganztagsbetreuung von Kindern ab 3 Jahren einsetzen. Der Bund will den Ländern bis 2022 insgesamt 5,5 Milliarden Euro für eine bessere Betreuung von Kleinkindern zur Verfügung stellen.
Sie will aus Kitas bessere Kitas machen. Die Unterschrift heute für Familienministerin Franziska Giffey der erste Schritt. Ihr Vertrag mit Bremen. Darüber, wie der Stadtstaat sein Geld aus dem sogenannten Gute-Kita-Gesetz verwenden will. Das Ziel des Gesetzes? Mehr Qualität, gleichwertige Standards. Doch was das konkret bedeutet, ist nicht festgeschrieben.
Aus einem bunten Strauß darf sich jedes Bundesland selber ein Sträußchen pflücken. Verbindlichkeiten sind nicht gegeben, Sanktionen sind nicht angedacht. Das Geld wird zwar fließen, aber ob es sich wirklich dann in der Kita-Landschaft etwas verändert, das bezweifle ich im Augenblick.
Das Gesetz läuft Gefahr, dass es zu einem Gesetz wird, mit dem zum Beispiel SPD-geführte Bundesländer ihre Wahlkampfversprechen von kostenloser Kita-Betreuung ohne Berücksichtigung der Qualität verwirklichen.
Entlastung bei den Gebühren, auch das geht laut Gesetz, eigentlich aber nur zusätzlich zur Qualitätssteigerung. Hier in Bremen ist mehr als die Hälfte des Geldes zur Beitragssenkung gedacht. Andere Länder planen das auch. Für die Familienministerin in Ordnung.
Ein Großteil des Geldes fließt in die Qualitätsverbesserung. Und es ist mit den Ländern abgesprochen, dass die Länder das Geld einsetzen können anhand ihrer Bedarfe. Wir wollen nicht mehr, dass Eltern uns schreiben, ich kann es mir nicht leisten, mein Kind in die Kita zu schicken.
In Bremen haben sie heute schon gefeiert. Aber das Geld fließt erst dann, wenn die Ministerin auch mit allen anderen 15 Bundesländern ihre Verträge geschlossen hat.
Der russische Präsident Putin und der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un haben sich erstmals zu einem Gespräch getroffen. Bei der Zusammenkunft in Wladiwostok im äußersten Osten Russlands ging es unter anderem um das nordkoreanische Atomprogramm. Putin sicherte Kim zu, zwischen Nordkorea und den USA zu vermitteln. Für Zugeständnisse im Streit über das Atomprogramm fordert Kim Sicherheitsgarantien.
Zum Abschluss gab es Geschenke. Ein Schwert aus Nordkorea für Präsident Putin und Kim Jong-un bekam silberne Teetassen für die Reise. Er war mit dem Zug zum Gipfel gekommen. Es ist der erste Besuch von Nordkoreas Staatschef in Russland. Putins Einladung stand seit langem. Kim hatte es vorgezogen, zunächst US-Präsident Trump zu treffen. Ein Gipfel mit Trump im Februar war jedoch gescheitert. Man konnte sich nicht auf Grundfragen der Abrüstung einigen. Von Russland erhofft sich Kim Unterstützung bei der Lockerung der UN-Sanktionen. Doch auch in Moskau ist man besorgt über das Nuklearprogramm des Nachbarn. 1,5 Stunden redeten die beiden unter 4 Augen. Kim lobte die Gespräche. Wir haben uns ausgetauscht. Ich bedanke mich dafür und hoffe, dass die Verhandlungen so weitergehen, ebenso fruchtbar und konstruktiv. Beim Abschlussessen demonstrierten beide Harmonie. Putin verwies auf Russlands lange diplomatische Erfahrung mit dem Nachbarland. Allein mit Druck sei Nordkorea nicht zur Abrüstung zu bewegen. Nordkorea braucht Sicherheitsgarantien und Garantien, dass es in seiner Souveränität nicht beschränkt wird. Bei Interesse erkläre ich dies gern den Amerikanern.
Putin bringt sich als Vermittler ins Spiel. Es sei illusorisch zu glauben, Nordkorea würde alle Atomwaffen aufgeben, wie Präsident Trump das wolle. Man müsse schrittweise vorgehen und im Gegenzug Garantien bieten. So argumentiert Russland seit langem. Geht es nach Putin, ist dieser Vorschlag mit dem heutigen Treffen wieder auf dem Tisch.
Die Behörden in Sri Lanka haben die Zahl der getöteten Anschlagsopfer heute um mehr als 100 nach unten korrigiert. Grund sei das Chaos nach den Attacken auf Kirchen und Hotels am Ostersonntag gewesen, hieß es. Leichen seien doppelt gezählt worden. Nach den aktualisierten Angaben wurden 253 Menschen getötet. Die Regierung macht eine lokale islamistische Terrorgruppe für die Taten verantwortlich. Frankreichs Präsident Macron hat als Reaktion auf massive Proteste im Land Steuersenkungen angekündigt. Niedrige und mittlere Einkommen würden entlastet, sagte er am Abend in einer im Fernsehen übertragenen Rede. Außerdem sollen kleine Renten an die Teuerungsrate gekoppelt werden. Macron deutete auch eine Rückkehr zur Vermögenssteuer an, die seine Regierung abgeschafft hatte. Grundsätzlich will er jedoch an seiner umstrittenen Reformpolitik festhalten. Im Sudan geht die Opposition weiter gegen die Militärregierung auf die Straße. In der Hauptstadt Khartoum fand heute ein sogenannter Marsch der Millionen statt. Eine Protestaktion gegen den herrschenden Militärrat. Die Opposition fordert nach dem Sturz von Staatschef Bashir am 11. April eine zivile Übergangsregierung und die vollständige Übergabe der Macht.
Aus allen Himmelsrichtungen strömen sie in die Hauptstadt. 1 Million Menschen sollen es sein, sagen Oppositionsgruppen, die heute einmal mehr auf ihre stärkste Waffe setzen, die Macht der Straße. Und wieder fordern sie den Abtritt des Militärs. Wir alle wollen eine zivile Regierung. So einfach ist das. Jeder soll einen Job haben. Mit dem Land soll es endlich wieder aufwärts gehen. Sie wollen den Druck hochhalten, da, wo die Fäden der Macht noch immer zusammenlaufen, am Militärhauptquartier in Khartoum. Vergangene Nacht traten 3 umstrittene Mitglieder des Militärrats ab, ein Zugeständnis an die Opposition. Bei den Verhandlungen gäbe es mittlerweile in vielen Punkten Einigkeit, erklären die Militärs. Streitpunkte sollen in gemeinsamen Komitees ausgeräumt werden. Auf der Gegenseite bleibt Skepsis. Die Ziele der Revolution sind nicht verhandelbar. Wir halten daran fest, sie vollständig umzusetzen. Wir sprechen lediglich darüber, wie sie umgesetzt werden können. Das Misstrauen sitzt tief nach 30 Jahren Diktatur. Sie jedenfalls wollen bleiben, bis alle ihrer Forderungen erfüllt sind. Die Opposition pokert hoch. Sie beharrt auf einer zivilen Regierung ohne Wenn und Aber, denn ihre Machtbasis droht zu zerbröseln, sollten sich die Gespräche mit dem Militärrat weiter in die Länge ziehen. Für die Oppositionsgruppen steht fest, es ist nicht damit getan, ein paar Männer an der Führungsspitze auszutauschen und auf vage Versprechungen der neuen Machthaber zu vertrauen.
Jedes Jahr sterben mehrere hunderttausend Menschen an Malaria. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation kommen mehr als 90% der Opfer aus Afrika. Besonders betroffen sind kleine Kinder. Malaria wird von der Anopheles-Mücke übertragen. Jahrzehntelang wurde an einem Impfstoff geforscht. In dieser Woche startete in Malawi die weltweit erste Impfkampagne gegen die Infektionskrankheit.
Ein kleiner Pieks für den Malaria-Test. Immer wieder leiden die Kinder von Jacinta Awino unter Fieberschüben, Schmerzen und Erbrechen. Sie leben in Siaya in Kenia, einem Risikogebiet für Malaria. Gesundheitshelferin Patricia Adiambo kommt deshalb oft bei ihnen vorbei. Wenn ich die vielen Haushalte besuche, hat eigentlich in jedem Haus einer Malaria. Für unter 5-Jährige ist die Krankheit besonders gefährlich, verläuft sogar oft tödlich. Doch es gibt Hoffnung. In Malawi beginnt diese Woche das weltweit erste Pilotprojekt zur Impfung von Kleinkindern. Kenia und Ghana werden folgen. Komplett eindämmen kann der Impfstoff Malaria nicht. Aber im bisher größten klinischen Test hat er in 4 von 10 Fällen eine Erkrankung an Malaria verhindert. Und bei 3 von 10 Kindern den schweren Verlauf der Krankheit abgemildert. Das klingt nicht nach viel, aber es gibt weltweit rund 219 Millionen Malariafälle jedes Jahr. Wenn wir das um 40% reduzieren können, dann hat das große Auswirkungen. Patricia Adiambo erklärt noch einmal, wie das Mückennetz festgesteckt werden soll. Denn auch wenn die Impfung bald nach Kenia kommt, ohne das Mückennetz geht es auch in Zukunft nicht.
Millionen kannten ihn als den Gegenspieler von J.R. Ewing in seiner Rolle als Cliff Barnes in der US-Kultserie Dallas. Nun ist der Schauspieler Ken Kershaw nach Angaben seines Managers im Alter von 83 Jahren gestorben. Von 1978 bis 1991 spielte er in allen 14 Staffeln der Serie mit. Er war auch bei den Neuauflagen von Dallas 2012 und 2014 dabei. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Freitag, den 26. April.
Von Westen wird es morgen kühler und unbeständiger, am Samstag dann auch im Osten. In der Nacht fallen in der Westhälfte Schauer, in der Osthälfte ist es trocken. Sonniger Start in den Tag im Osten, der Regen aus dem Westen zieht langsam ostwärts, sodass es dann auch am Nachmittag im Osten wolkiger wird. Hier und da gibt es Schauer oder Gewitter, die heftig ausfallen können. Im Westen lockert es wieder auf. In der Nacht 15 bis 5 Grad, am Tag 7 Grad im Allgäu, 28 Grad an der Oder. Am Samstag Sonne, viele Wolken mit Regen und Schauern, örtlich Gewitter. Wechselhaft wird auch der Sonntag, im höheren Bergland schneit es. Am Montag regnet es im Osten gebietsweise, sonst Sonne, Wolken, vor allem im Süden ein paar Schauer.
Um 22.15 Uhr begrüßt Ingo Zamperoni Sie mit diesen Tagesthemen. Spanien vor der Wahl, das Erstarken der rechten Partei Vox und Tagesthemen Lösungsfinder, wie ein Unternehmen Sachspenden für Bedürftige sammelt. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.